Mit der 50-30-20-Regel kannst du ja relativ einfach dein Geld organisieren.
So ist es gedacht.
Aber hat diese Regel zwei schwere Fehler?
Oh, da bin ich gespannt.
Einer von diesen Fehlern ist relativ offensichtlich und der andere ist ein deutsches Problem,
okay,
würde ich sagen.
Und wir reden gerne über deutsche Probleme.
Beide Fehler diskutieren wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Also, worum geht's? Die 50-30-20-Regel empfehlen wir ja bei Finanztipp, um dein Geld einzuteilen. Also wir haben die nicht erfunden oder sowas, das ist eine, ja, in der Finanzwelt
relativ gängig.
Relativ gängige Regel, ja, die Leute aufgestellt haben, wer ja auch immer. Und die hilft, deine Ausgaben und dein Einkommen sinnvoll einzuteilen.
Genau, so deine Geldflüsse im Monat, ne, da geht es jetzt nicht um dein Vermögen, das ist wieder eine andere Geschichte, sondern ne, wie halt du dein Budget jeden Monat so managen sollst.
Und wir stellen uns das jetzt einfach mal vor, jetzt sagen wir, du verdienst 2000 Euro netto, dann kommen jetzt diese 2000 Euro rein, dann sind 50% davon vorgesehen für Fixkosten, für Lebenshaltungskosten.
Genau.
Also deine Miete, deine Haftpflichtversicherung, die Lebensmittel, die du im Supermarkt einkaufst, weil du musst ja essen, um zu überleben, und auch so ein Teil von deinem Kleidungsbudget, weil du musst ja bekleidetes Haus verlassen.
Genau. Aber natürlich auch dein Strom wirst du bezahlen müssen, dein Handy, Handyvertrag,
Internet.
Also Internet, das sind alles lebensnotwendige Sachen, also auf die kann man sinnvollerweise nicht verzichten. Also
auch der Rundfunkbeitrag zum Beispiel.
Schön, ja, der beliebte, allseits beliebte Rundfunkbeitrag. Lebenshaltungskosten, alles das, was man zu einem vernünftigen, modernen Leben braucht, ja, worauf du einfach nicht so ohne weiteres verzichten kannst.
Dann 30% sind das Freizeitbudget. Also da fällt zum Beispiel alles an Lebensmittel- und Klamotteneinkäufen rein, das du dir kaufst, weil du das haben möchtest.
Ja, haben möchtest im Sinne von, das leistest du dir. Ne?
Genau.
Also irgendwie das XT-T-Shirt und die sowieso fancy Schuhe, die du meinst, du brauchst, die du aber nicht wirklich brauchst. Einfach keine Sachen, die du brauchst, oder anders gesagt, Sachen, auf die du eigentlich, wenn du dich im Spiegel anschaust, eigentlich verzichten könntest.
Da haben wir zum Beispiel schon den ersten interessanten Fall. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Beruf habe, bei dem ich Krawatten tragen muss und ich mir bestimmt, jetzt sagen wir so eine Grundausstattung an Krawatten besitze, sagen wir 9 Stück,
ja,
dann ist das Teil meiner Lebenshaltungskosten.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich 9 Stück als Krawatten. Ja, aber vielleicht, ja.
Wenn
vielleicht
du dir dann immer mal so eine neue kaufst, wenn du eine alte aussortierst.
Jetzt muss ich mal wirklich viele Jahre zurückdenken. Ich habe ja mal so im Job gearbeitet. Würde ich sagen, da 9 Krawatten Grundausstattung. Doch, ich glaube, das kommt ganz gut hin. Ja? Kein schlechtes Beispiel mehr.
Und wenn, gell? Schau an. Und wenn du jetzt aber natürlich einfach Krawatten toll findest und die gerne trägst, obwohl es in deinem Beruf nicht unbedingt nötig oder vorgeschrieben ist, dann gehören diese Krawatten natürlich in die 30%, weil das ist etwas, das du haben möchtest.
Und selbst wenn das in deinem Beruf nötig ist, so kann ich mich schon erinnern, du entwickelst dann natürlich gewisse Vorlieben. Und ich hatte damals deutlich, deutlich mehr als 9 Krawatten. Und die wäre natürlich nicht unbedingt nötig gewesen.
Genau, dann muss quasi jede Krawatte, die über diese Grundausstattung hinausgeht, ist auch Teil der 30%. Aber in die 30% gehört natürlich auch dein Fitnessstudio, dein Streaming-Abo. Was man so macht an Ausflügen, Urlaub, solche Dinge, Restaurantbesuche.
Immer wenn wir zu den 30% kommen, sage ich, glaube ich, immer den gleichen Satz. Ich glaube, es gibt doch einige Leute, die können sich ein Leben ohne Netflix nicht vorstellen. Aber ja, am Ende ist es halt doch verzichtbar, solange wir keine Pandemie haben.
Das ist wahr, solange du das Haus verlassen kannst, ist es wahrscheinlich verzichtbar. Und die letzten, die 20%, sind dann deine Sparrate. Das ist eben das, was zuerst in deine Notgroschen fließt. Also sagen wir, du kriegst 2000 Euro netto und hast gerade erst angefangen zu arbeiten. Du hast noch keinen Notgroschen, dann steckst du natürlich das erstmal immer alles, diese 20%, also in dem Fall 400 Euro, jeden Monat auf ein Tagesgeldkonto, bis dein Notgroschen gefüllt ist, so diese 3 bis 6 Monatsgehälter. Und später teilst du das dann auf zwischen eben Aktien-ETF und ja, Tagesgeld oder auch Geldmarkt-ETF-Sparrate.
Und ich glaube, an deinem Beispiel kann man schon sehr gut sehen, dass diese 50-30-20 ja Faustregel ist und auch eine gewisse Zielvorstellung. Also es mag ja auch Leute geben, die sind, habe ich jetzt mal das ganz krasse Beispiel, ja, die sind sehr sparsam, denen muss man dann sagen, hey, in den meisten Fällen, kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, aber meistens, mal sagen, mit 20% sparen bist du schon wirklich gut dabei. Immer als zur Orientierungsgröße, die Sparquote in Deutschland durchschnittlich, ja, liegt irgendwas knapp über 10%. Das heißt, also wir sagen schon mal, ja, eigentlich müsstest du deutlich mehr wegsparen, als der Durchschnitt. Und jetzt bei deinem Beispiel mit 2000 netto, ne, das ist natürlich entweder jemand, der, ja, muss man sagen, unterdurchschnittlich verdient oder typischerweise vielleicht am Anfang seiner Berufslaufbahn steht. Und wenn man sagt, 50% Lebenshaltungskosten im Monat wirklich nur mit 1000 Euro klarkommen, das ist halt schon mal super schwierig. Ja, bei entsprechenden Mieten wird vielleicht in vielen Fällen nur gehen, wenn du noch, ja, zu Hause wohnst oder irgendwie, ne, sonst wie sehr, sehr wenig Miete zahlst. Da merkt man natürlich, wie diese Regel halt eher eine Zielvorstellung ist, als, das ist mir völlig bewusst, als der Realität entspricht. Aber ja, es ist halt auch, weil wir auch bei den 20%, da ist ja auch dann deine Altersvorsorge mit drin, weil wir da halt auch ganz klar sagen, 15% für viele Leute, so um die 30 angestellt, sind halt schon angesagt für die Altersvorsorge.
Und das, worauf wir jetzt heute schauen wollen, ist auch gar nicht so sehr diese Aufteilung, was gehört jetzt wo rein. Man kann da vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Du kannst ja theoretisch auch einen Restaurantbesuch dann abstückeln, in was ist davon jetzt Nahrungsaufnahme,
wie viel Budget und genau, das ist so buchhalterisch, wie ich mein Auto und den Restaurant besuche, was man sich sonst noch alles vorstellen kann, was so halb notwendig ist und halb Luxus, wie man das dann aufteilt. Da würde ich sehr pragmatisch vorgehen.
Aber du hast es schon angesprochen, das Nummer eins, der Nummer eins Kritikpunkt oder Fehler der 50-30-20-Regel, und das ist schon ein deutsches Problem, aber ich bin mir sicher, dass dieses Problem in der Schweiz und in Teilen Österreichs auch genauso existent ist, ist das Lebenshaltungskostenproblem. Also die 50% reichen oft nicht. Da treten ja auch immer wieder Nutzerinnen und Nutzer, tretet ihr an uns heran und sagt, das ist in der Gegend, in der ich lebe, utopisch, weil die Mieten so hoch sind.
Ja.
Das ist ein gängiges Problem, das man einfach anerkennen muss.
Es spielt halt da, deckt sich halt die 50-30-20-Regel mit einer anderen, auch total eingängigen Regel, dass man nicht mehr als ein Drittel seines Einkommens für Miete ausgeben soll.
Genau, du hast ja dann quasi noch 17%, jetzt sagen wir 50% Lebenshaltungskosten, wenn wir jetzt sagen, ein Drittel deines Einkommens für Miete, dann wären quasi von diesen 50% sind 33% für Miete, also 33% Punkte
genau,
sind für Miete, und dann die restlichen 17% Punkte sind quasi der ganze Rest.
Genau. Essen, Kleidung, Strom, was auch
was immer. Was so kommt.
Genau. Und jetzt ist mir das völlig bewusst, ne? Das, was du hast schon angesprochen, gerade, sag ich mal, im Umfeld der Großstädte, so kann man es ja im Wesentlichen sagen, ja, sind halt in vielen Fällen die Mieten so hoch, und gerade neu, also Neuvermietungen, wenn du jetzt kürzlich umgezogen bist.
Und dann, erstaunlicherweise habe ich letztens auch gelernt, in vielen beliebten Urlaubsregionen Deutschlands ist das anscheinend auch ein Problem.
Auch nicht, nicht weiter.
Obwohl du dann quasi in einem sehr ländlich geprägten Umfeld bist. Aber ja, also.
Total förmlich. So, jetzt ist mir völlig klar, dass das ein Problem ist. Aber sowohl die 50-30-20-Regel als auch diese Regeln, gibt nicht mehr als ein Drittel deines Einkommens für Miete aus, ist halt schon auch ein Hinweis darauf, dass wenn man, jetzt mal jemand, schon auch ein gängiges, aber pauschales Beispiel, wenn du 50% von deinem Einkommen für Miete ausgibst, ist das halt leider langfristig ein Problem, weil du wirst aller Voraussicht nach sicherlich nie, zum Beispiel nicht genug Altersvorsorge machen können. Also praktisch schwer bis unmöglich möglich. Abgesehen davon, dass dann natürlich alles zum Leben ziemlich eng ist. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, wenn du in der Situation bist, ja, was soll ich denn machen? Ich lebe halt nur mal in der Gegend, und ob ich jetzt da umziehe, macht auch keinen großen Unterschied, weil die Mieten sind halt hier so auch, und mein Job ist hier und meine Familie ist hier und so weiter. Das verstehe ich alles. Ja, und das ist auch völlig verständlich, und ich sage nicht, dass es hier irgendwie um utopische Sachen geht. Es ist einfach nur ein Hinweis darauf, wenn du die Hälfte deines Einkommens für Miete ausgibst, wirst du finanziell wahrscheinlich auf keinen grünen Zweig kommen. Und anders gesagt, damit will ich sagen, das sollte halt kein Dauerzustand sein. Das ist eine harte Ansage, das ist mir völlig klar, weil da reden wir natürlich nicht nur über einen kleinen Umzug ein paar Straßen weiter oder sowas in der Richtung, sondern wahrscheinlich über einen wirklichen Verlagerung deines Lebensmittelpunktes. Okay, vielleicht kann es helfen, rauszuziehen, aber da musst du natürlich Pendelkosten auch dagegen rechnen und so weiter. In vielen Fällen läuft es darauf raus, dass man ja wirklich sich verändern muss. Das bedeutet wahrscheinlich in vielen Fällen auch einen Job wechseln, eventuell, wenn das mit einer Familie dran hängt, ja, die Kinder aus der Schule reißen und all diese Dinge. Aber der Appell ist halt sozusagen mit allem, was uns, das ist halt auch eine gesellschaftliche Form ist, weil zum Beispiel das ganze Thema Altersvorsorge, das machen wir hier nicht aus Lust und Laune und sagen so, ja, weil wir halt was erzählen wollen, sondern weil es uns darum geht, dass du im Alter auch vernünftig, anständig leben kannst. Und das wird halt nur mit der gesetzlichen Rente bekanntermaßen nicht der Fall sein. Ja? Und dann ist halt der Schmerz sozusagen jetzt im Arbeitsleben zu versuchen, A, zu verzichten, was zu verändern, zum Beispiel in dem Fall Wohnkosten zu senken, um dann halt wahrscheinlich deutlich mehr für die Altersvorsorge tun zu können oder an anderer Stelle nicht so krass knapsen müssen.
Man merkt natürlich, also gerade jetzt in unserem Umfeld, auch hier im Raum München, merkt man ja auch, da ist schon auch das spürbare Problem, man muss relativ weit nach außen gehen, bis du einen spürbaren Effekt auf die Mieten hast. Und dann ist natürlich, wenn du da quasi so weit gekommen bist, wird das Angebot kleiner wiederum. Also du hast ein bisschen so ein doppeltes Problem, aber...
Und du bezahlst natürlich die niedrigere Miete mit Lebenszeit, ist ganz klar, ne? Mit Pendelzeit. Dann kannst du nur sagen, ich hoffe, dass man irgendwie einen Job bekommen kann, in dem du diese Pendelzeit halt auch irgendwie nutzen kannst. Vielleicht spielt dein Chef oder deine Chefin da damit, ja, dass das nicht ganz so, ja, dass halt das einfach nicht so extreme Pendelzeiten sind. Das Homeoffice spielt da natürlich auch eine Rolle, wie viel muss ich dann tatsächlich in die Stadt oder nicht. Und so geht es natürlich auch vielen anderen Pendlern in anderen und Pendlerinnen in anderen Ballungsregionen.
Ist so ein bisschen kleiner Nerd-Exkurs, finde ich manchmal so ein bisschen schade, dass in Deutschland, kennst du so isochrone Karten?
Nein.
Die stellen quasi so ein farbliches Schema da. Also du gibst zum Beispiel jetzt die Adresse von unserem Büro ein. Und dann sagst du ihm, okay, Fahrzeit 1 Stunde. Mhm. Und dann legt er quasi über so eine ganz normale Karte, legt er dann so ein Farbmuster, was alles 1 Stunde weg ist. Und dann ist natürlich zum Beispiel von München aus in manche Richtungen, unser Büro ist hier sehr nah am Münchner Ostbahnhof, sind natürlich manche Sachen, die relativ weit im Osten von München liegen, sind noch erreichbar, während Sachen im Westen von München, kommst du gar nicht mehr so weit raus, weil ja, ist eben 1 Stunde, ne? Es ist schade, dass das in Deutschland kein so Ding ist, weil sowas ist in so einem Fall natürlich praktisch, weil du kannst ja an manchen Orten, es gibt in deiner Gegend bestimmt auch, es gibt so diese klassischen Pendlerorte, die liegen dann an einem bestimmten Bahnhof oder an einer bestimmten Autobahnauffahrt.
Die Schlafvorstädte, ja.
Und ist vielleicht jetzt nicht der absolute Place to be, den man sich vorgestellt hat. Das stimmt natürlich, aber sowas kann natürlich eine Lösung sein, um so einen Spagat hinzubekommen. Klar ist natürlich auch, das ist nicht unendlich möglich.
Klar, und wie gesagt, man muss natürlich die Pendelkosten dann gegen die gesunkene Miete rechnen.
Dazu haben wir auch eine Folge übrigens. Wir verlinken die mal in den Shownotes.
Und wichtig ist auch, ich glaube, das ist relativ bekannt, wenn du halt die einschlägigen Immobilienportale, ne, Immobilien-Scout und so weiter aufmachst, ich glaube, die meisten Leute, also so ging es mir immer, als wenn wir nicht umgezogen sind, ja, die saßen ja quasi mit Google Maps parallel dazu, ne? Und dann suchst du dir irgendwo was. Und da geht es ja auch wirklich auch um kürzer. Also jetzt nicht nur, beträgt jetzt die Arbeitsfahrzeit irgendwie eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde, sondern ich schaue mir natürlich dann auch an, ich weiß genau, ich muss da und da öfter mal eine Woche hin. Bei mir wäre es der Sportplatz, ja. Und da macht es auch einen Unterschied, ob das 10 Minuten weiter weg vom Sportplatz oder nicht, weil das wärst du dann auch mal öfter in der Woche.
Was aber natürlich generell noch wichtig ist, wenn du jetzt sagst, bei mir ist es mit den 50% schwierig. Diese Regel ist eine Zielvorgabe, das ist kein absolutes Gesetz. Also das Ziel soll sein, dahin zu kommen. Das ist also eher ein Prozess. Und wir sind jetzt hier nicht wie bei einer Promillegrenze beim Autofahren. Also die 50% ist jetzt keine harte Schranke. Und darüber hinaus lebst du quasi im Falschen.
Ja.
So, das ist auch gar nicht unsere Sichtweise bei Finanztipp.
Nein, wir wollen einfach da ein Problembewusstsein schaffen. Ne? Also mir geht es schon darum, das Problembewusstsein zu schaffen. Und ich habe da auch schon gerade hier in München mit dem einen oder der anderen auch diskutiert. Ja, nochmal. Manche Leute denken, ja, was soll ich denn machen? 50% Miete ist doch irgendwie normal und meine Freundinnen zahlen das auch. Aber nochmal, es ist finanziell einfach nicht sound, würde man sagen.
Ist nicht nachhaltig.
Ist nicht nachhaltig, ganz genau.
Und natürlich unser Tipp, wenn du jetzt sagst, ich bin so ein bisschen drüber, das kann ja auch sein, dann wirklich hier auch nochmal, auch wenn man weit drüber ist, egal, aber trotzdem auch nochmal das optimieren, was du zügig optimieren kannst. Also Versicherungen wechseln, zum Beispiel eben die private Haftpflichtversicherung, bei der Autoversicherung schauen.
Krankenkasse
auch. Krankenkasse hast du ein bisschen mehr netto. Andere gesetzliche Krankenversicherung, die Steuererklärung machen, hast du auch oft ein bisschen mehr netto. Stromtarif wechseln, Internet, das ist jetzt alles nicht viel, aber insgesamt lohnt sich es dann doch. Und wenn das alles ausgeschöpft ist, dann ist natürlich die Frage, weil der Umzug ist natürlich ist ja auch das größere Investment, das du geben musst.
Und man muss natürlich auch sagen, das ist immer eine graduelle Frage. Wenn jetzt deine Miete, sagen wir mal 35% deines Nettoeinkommens beträgt, ja, dann ist es ziemlich viel, aber es ist jetzt noch kein dramatisches Problem. Ja, das ist jetzt nicht ein Alarmsignal, ich bin 1% oder 2 Prozentpunkte drüber, ich muss jetzt sofort umziehen. Ja. Aber sagen wir mal, wenn die nächste Mieterhöhung reinflattert und dein Einkommen nicht mitgestiegen ist, vielleicht mal drüber nachdenken.
Dann kommen wir zum zweiten Fehler und das ist ganz interessant, auf den hat uns ein Besucher unserer Tour hingewiesen in unserer Umfrage mit Fragen und wir konnten die damals leider nicht diskutieren, aber wir wollten sie gerne im Podcast nochmal diskutieren, deshalb. Und zwar ging es darum, die Frage war quasi, wenn man jetzt die 50-30-20-Regel durchzieht, dann hat man am Ende des Monats kein Geld mehr auf dem Konto. Was ist eine unangenehme, krass stressige Situation. Und er hat auch gemeint, das werden viele Leute doch nicht machen. Wie viel Puffer soll man jetzt auf dem Girokonto bereithalten?
Also ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Umgehensweisen damit. Ich sage es erstmal, wie ich es mache. Ich mache mein Girokonto auf null. Tatsächlich. Bis hart an den
Dispo. Du bist da so.
Bis hart an den Dispo ran. Und wenn ich sozusagen mich, also um mich auch quasi selber zu bestrafen quasi, ja.
Respekt.
Ich komme so gut wie nie in den Dispo. Das passiert wirklich, es passiert immer dann, wenn ich irgendwie eine größere Ausgabe vergessen habe. Und dann, dafür ist mein, rate mal, Notgroschen da. Ne? Weil, also, wofür liegt denn die paar tausend Euro da die ganze Zeit auf dem Tagesgeldkonto? Dann, wenn ich sozusagen eine unvorhergesehene Ausgabe habe. Ja, in den meisten Fällen war das meine Blödheit, weil ich nachher nicht dran gedacht habe, dass wir mal wieder eine größere Ausgabe wegen meinen Kindern beim Sport haben. Ja, und das geht dann bei so einer Auslandsfahrt dann irgendwie mal schnell in die Hunderte.
Und das heißt es dann aber auch, dass du im nächsten Monat, du machst ja den Notgroschen wieder voll.
So ist es.
Und gibst dann zum Beispiel und hast dann weniger Freizeitbudget.
Genau. Letztendlich habe ich, so ist es letztendlich, ja, das buchhalte ich jetzt nicht
du machst
ganz genau,
nicht so
genau,
super, genau,
aber tatsächlich am nächsten, mit dem nächsten Gehalt fülle ich meinen Notgroschen wieder auf und ja, dann ist natürlich am Ende vom Monat schneller Ende mit dem Geld. Ja,
gibt's halt Margarita statt Salami quasi.
So krass ist es bei uns, auch nicht und ich fahre an aller Regel mein Girokonto auch nicht wirklich auf null, aber schon relativ hart dran. Jetzt kann man das auch anders machen als ich. Ich mache das sozusagen, um es konsequent zu machen, um mich ein bisschen am Riemen zu reißen und ja, wenn ich dann mal 14 Cent Dispozinsen zahle, weil ich mein Konto einen Tag überzogen habe, ja, egal, ja, völlig wurscht, ja, weil dann die Überweisung vom Tagesgeldkonto nicht ganz schnell drauf war, spielt überhaupt keine Rolle, aber ich halte mich da sozusagen am Riemen sozusagen, ja, ich meine, ich bin eher der sparsame Typ, aber es gibt halt in so einer Familie dann doch immer wieder größere Ausgabenmengen. Natürlich kann man das auch anders machen. Natürlich kann man sich auch einen Grundstock halten. Ob das jetzt 500 Euro, 1000 Euro oder 2000 Euro sind, das hängt natürlich davon ab, wie sehr die Ausgaben in deinem Haushalt oder ja letztendlich in deinem Haushalt schwanken.
Ich wollte nämlich gerade sagen, da muss man auch der Typ dafür sein.
Ja, muss man.
Weil, also das Konto so weit runtergehen zu sehen, da kommt ja dann oft auch die Frage, jetzt sagen wir, du bist so im Bereich unterhalb von 60 Euro.
Okay, das bin ich wirklich selten.
Dann kommt natürlich die Frage, wenn du jetzt im Supermarkt an der Kasse stehst und du deine Karte zücken wirst. Klar, die hat eine Kreditkarte, im Zweifelsfall bezahlst du mit Kreditkarte. Aber trotzdem kommt dann die Frage, unangenehm, wenn es dann nicht geht.
Ich frage mich gerade, ob ich die Situation tatsächlich schon mal hatte. Abgesehen davon würde ich mir halt erst recht gut in Zeiten von Echtzeitüberweisung, ja, da kommt mir auch gerade, dass ich dieses Problem mit den Dispozinsen wirklich schon lange nicht mehr hatte, weil die Überweisung vom Tagesgeldkonto halt sofort da ist.
Aber du weißt, was ich meine.
Auch wichtig, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich kriege auch zum Beispiel eine Push-Notification aus meinem Girokonto raus, wenn ich mein Dispo benutze. Ja, das hilft auch immer. Das ist dann auch mal so ein Warnsignal. So, ja, typischerweise so am 27., wenn es denn mal passiert, ihr Dispo wurde jetzt in Anspruch genommen. Okay, dann weißt du.
Die andere Option ist natürlich, wir haben vorhin auch im Team ein bisschen diskutiert und natürlich kam auch direkt der Einwurf, naja, man muss ja seine 30% Freizeitbudget nicht ausgeben.
Klar.
Also man kann natürlich einfach, und manche Leute sind natürlich auch in der glücklichen Situation, die quasi am anderen Ende des, es gibt ja in Deutschland so beide Enden des Mietspektrums, ja. Die am anderen Ende des Mietspektrums wohnen, die reizen vielleicht ihre 50% nicht aus.
Klar.
Und da ist natürlich einfach unser Tipp, Freizeitbudget ist dazu da, um es auszugeben. Aber wenn du jetzt sagst, du hast bei den 30% ein bisschen Spielraum oder auch du hast bei den 50% sogar ein bisschen Spielraum, dann leg das Geld zurück, auch wenn du es auf dem Girokonto liegen lässt, ist auch okay. Und nutze es zum Beispiel, um zu sparen und dir vielleicht mal davon den Urlaub zu bezahlen oder solche Dinge. Aber klar, man kann natürlich ein bisschen Puffer liegen lassen. Wie viel, das war ja auch so ein bisschen die Frage, wie viel Gutes ist halt dann persönliche Präferenz? Also reichen mir jetzt 200 Euro, brauche ich 500 Euro, damit ich mich gut fühle? Du musst natürlich überlegen, das sind halt 500 Euro, die werden nie irgendeinen Zins sehen, weil die liegen nur auf deinem Girokonto rum.
Also ich kann mich zum Beispiel an eine Situation erinnern, als wir noch junge Eltern waren mit kleinen Kindern. Vor allen Dingen, ich glaube vor allen Dingen beim ersten Kind. Naja gut, ich habe ja danach Zwillinge gekriegt, da war es dann auch wieder eine neue Situation. Da war eher der Grundstock auf unserem Girokonto schon 1000 Euro. Warum? Weil man einfach nicht so gut überblickt hat, was jetzt noch auf einen zukommt. Ja, okay, an den Kinderwagen haben wir jetzt gedacht, aber dann kommt nochmal das und dann kommt nochmal, oh, das haben wir noch vergessen. Da war eher so das Gefühl, da sind viel mehr unplanbare Ausgaben da. Und deswegen war das ganz automatisch, dass wir, also da war eher so das Gefühl, wenn wir die 1000 Euro auf dem Girokonto unterschritten haben, dann so, ja. Klar, auch damals gab es schon ein gut gefülltes Tagesgeldkonto und so weiter, alles kein Problem, aber da war dieser Grundstock sozusagen höher. Heute habe ich das, würde ich behaupten, etwas besser im Griff.
Klassiker, habe ich das Gefühl, ist auch, wenn du das erste Mal ein Auto kaufst und auf dich selbst zulässt.
Sehr gutes Thema. Ja. Unsere liebe Kollegin Sophie von Finanztipps sozusagen, die hat das ja gerade hinter sich, hat dazu auch gerade gesagt, da kommt dann so einiges an Kosten auf einen zu, wenn man, die man einfach nicht auf dem Sender hat.
Da bucht dann die Kfz-Versicherung ab, genau. Weil also jährliche Zahlweise ist ja billiger und dann hauen die dir halt einfach mal die Rechnung hin. So, genau, fürs nächste Jahr. Das macht jetzt, wenn es gut läuft, keine Ahnung, 500 irgendwas Euro. Wenn es schlecht läuft, 1200 irgendwas, genau. Euro, sagen wir mal.
Und dann kommt halt zum ersten Mal der TÜV. Ja, das weißt du schon, dass du zum TÜV musst, aber oh, da ist ja ein Kundendienst damit verbunden. Ne? Und dann kommt dann so eine Autoreparatur oder Autowerkstattrechnung von ein paar hundert Euro.
Oder du hast auch so einen Klassiker, du kaufst ein Auto, siehst einen okay niedrig ausgeschriebenen Preis, hast aber nicht geschaut. Jetzt ist das Auto auf Sommerreifen, man bräuchte aber gerade Winterreifen.
Klassiker, ja.
Du kannst jetzt natürlich dir selber Winterreifen bestellen, die dann drauf machen oder woanders drauf machen lassen. Wahrscheinlich sagst du bei dem Händler, okay, was sind das für Winterreifen, die ihr habt? Was kosten die Felgen dazu? Wie viel macht es?
Macht er da günstig natürlich.
Das. Genau, kriegst guten Preis. Sagen Verkäufer immer, das ist guter Preis. Ist auch super, Autoreifen, keine Ahnung. Und du kaufst es natürlich, ist ja klar, weil dann ist es erledigt. Das nervt ja auch, wenn du sowas kaufst, so eine große Anschaffung irgendwann. Vor allem, wenn du jetzt nicht sagst, das ist mein Traumauto, wenn du einfach den Karren kaufst, um in die Arbeit zu kommen. So. Und dann stehst du halt da und die Kiste kostet halt irgendwie 1500 Euro mehr. So. Und das sind wahrscheinlich die klassischen Fälle, wo du das erste Mal, also die beiden Anschaffungen, ja, und eine Immobilie wahrscheinlich auch, aber ja, das ist nochmal.
Das ist nochmal das noch andere größeres Projekt. Ich will nochmal zu meiner Taktik sagen, ja. Irgendwie spielt bei mir da schon auch eine Rolle, ja. Da liegen, wie bei den meisten Menschen, einige tausend Euro als Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto. Und bei mir spielt es tatsächlich so ein bisschen eine Rolle. Die liegen doch da nicht nur umsonst. Die muss ich jetzt nicht diese heiligen, ich mache jetzt mal ein wildes Beispiel, ja, diese heiligen 6000 Euro da mein Leben lang nie anrühren.
Also du teilst quasi deine Euros, also nur um das so ein bisschen mir bildlich vorzustellen, für dich gibt es quasi zwei Arten von Euros, die du besitzt. Die einen, die hart arbeiten in deinem ETF und so deine ja, faulen Säcke Euros auf dem Tagesgeldkonto. Die liegen da rum und machen eigentlich.
Aber ich weiß nicht, ob ich sagen soll, ja, sie sollen eben nicht so faul sein. Ne? Die sind ja auch für irgendwas da. Nämlich dann, wenn eine Ausgabe gekommen ist, wie gesagt, entweder wirklich unvorhersehbar so war, so wie meine letzte Autoreparatur, die hätte ich jetzt mal deutlich niedriger gehalten, nämlich ungefähr um 1000 Euro niedriger. Oder ich habe es halt einfach verplant. Ja. Man ist auch menschlich. Ja. Und dafür ist dann... Also, die Frage kriegen ja auch öfter mal aus der Community. Was soll denn das eigentlich mit diesem Notgroschen? So eine Waschmaschine bezahle ich schon mal aus dem Portemonnaie oder aus dem Cashflow heraus und so weiter. Und ich sage, nee, ich meine, ja, der Notgroschen soll schon voll sein, aber es das heißt nicht, dass der jemals unangerührt sein soll. Du musst halt nur so konsequent sein, den dann wieder voll zu machen. Zum Beispiel, indem du dein Freizeitbudget letztendlich ankratzt oder im Extremfall, indem nur dein ETF-Sparplan ein bisschen mal kurzzeitig runterfährst und dafür den Dauerauftrag auf deinen Notgroschen erhöhst.
Geht das auch. Heißt, im Endeffekt ist für dich dein ETF wie so ein Ausgleichsdämpfer. Also du hast einfach du hast Schwankungen auf deinem Girokonto und in deinen Ausgaben und du nutzt quasi den Notgroschen, um die Amplitude dieser Schwankungen so ein bisschen.
Ja, aber nicht mein ETF.
Aber dein Notgroschen ist quasi der Schwingungsdämpfer für deine Ausgaben.
Das Ding heißt ja auch Notgroschen, ne? Da passt das Wort Dämpfer, finde ich, eigentlich relativ gut dazu. Und ich zumindest, also da muss natürlich jeder für sich selber schauen, wie er es managt, ich habe deswegen noch nie meinen ETF-Sparplan abgesenkt, ja, um meinen Notgroschen wieder aufzufüllen. Das ging einfach vom nächsten Nettoeinkommen weg. Ja, und dann war im nächsten Monat irgendwie weniger drin, ja, was auch immer das heißt.
So, das heißt, wir haben jetzt nur die schwammige Empfehlung, halte so viel Puffer vor, wie dein Gewissen verlangt. Eigentlich ist das, was wir sagen können.
Ja, Gewissen finde ich, also... Wenn dir das nicht gefällt, dass du in Gefahr gerätst, in den Dispo zu rutschen, ja, dann halte so viel vor, dass das möglichst nicht passiert. Und ob das dann 100, 500, 1000 oder noch mehr Euro sind. Meine Familien mit mehreren Kindern geben schon ordentlich was öfter mal aus. Ja, dann muss halt so ein Grundstock auf dem Girokonto bleiben. Und letztendlich ist das auch nur eine Art von Notgroschen. Es ist quasi so, als ob du 1000 Euro weniger auf dem Notgroschen hast, auf dem Tagesgeldkonto und dafür 1000 Euro mehr beständig auf dem Girokonto.
Damit kommen wir schon zu den Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer. Und die erste kommt von diese Hanna und sie fragt, wie kann man sparen mit befristeten Arbeitsverträgen? Was für einen Puffer braucht man und wie sieht es aus mit der Unsicherheit versus langfristige Ziele?
Ja, also Hanna hat offensichtlich dieses Thema, ne, bei einem befristeten Arbeitsvertrag, dass sie nicht so gut planen kann. Und da würde ich sagen, kommt jetzt eine andere Regel, wenn wir schon so heute so viele Regeln sprechen, wie hoch soll denn der Notgroschen sein? Wir sagen ja immer mindestens 3 Netto-Monatsgehälter und bei einem befristeten Arbeitsvertrag würde ich halt sagen, vielleicht ein bisschen mehr. Ja, weil du vielleicht auch mal was überbrücken musst. Ja klar, dann gibt es Arbeitslosengeld und so weiter, aber vielleicht reicht das nicht ganz für deinen Lebensstandard. Das hängt natürlich alles miteinander zusammen. Und vielleicht sollten es halt dann eher 4, 5, 6 Monatsgelder auf dem Tagesgeldkonto sein, um einfach dann auch mal das zu überbrücken. Ich würde allerdings die Altersvorsorge möglichst davon unabhängig machen. Also ganz konkret ETF-Sparplan so auslegen, dass man eben den eigenen Lebensstandard halten kann. Das ist beim befristeten Arbeitsvertrag ein bisschen schwierig zu sagen. Da muss man ein bisschen schauen. Meistens aus meiner Erfahrung, die Leute, die befristet arbeiten, verdienen dann halt zwischendrin oftmals schon ganz gut, manchmal aber auch nicht, weil das dann nur so Vertretungsposten sind. Man muss sich halt ein bisschen sich vorstellen, mit wie viel Euro käme ich denn eigentlich ganz gut klar und daraufhin sozusagen das Einkommen berechnen. Und davon 15%, das ist schon ein ganz guter Maßstab.
Die zweite Frage kommt von Exterra ad Astra und er fragt, was ist eure Meinung, er oder sie, zu vergünstigten Aktienkaufprogrammen für Arbeitnehmer?
Ah, okay. Thema Mitarbeiteraktien. Also, es hängt natürlich davon ab, wie vergünstigt das ist, also wie viel letztendlich der Arbeitgeber dazu schießt. Oftmals ist es, also was ich ziemlich oft kenne, so 3:1 sozusagen. Ja, du kaufst 3 Aktien und kriegst nach zum Beispiel 2 oder 3 Jahren eine dazu. Also letztendlich 25% zum Gesamtzuschuss. Das ist schon ganz nett, kann man auf alle Fälle machen. Ich glaube, ich spricht wenig dagegen, weil du durch diese zusätzliche Aktie, sozusagen durch die 25% Zuschuss, einen Sicherheitspuffer hast, sozusagen, der, wo man sagen kann, okay.
Der Kursverlauf kann dir natürlich in die Hände spielen oder nicht.
Ja, genau. Aber du hast einen gewissen Puffer sozusagen gegen den Verlust. Was eher aus meiner Sicht ein Thema ist, sozusagen, das trifft ja oftmals für langjährige Mitarbeiter von sehr angestammten Konzernen zu, ja, das jetzt eine Versicherung ist, die blau ist und mit A anfängt oder sowas in Richtung. Darauf will ich raus, dass man hat dann oftmals eine gute Beziehung oder weil man halt lange da ist, ein gewisses Vertrauen in den eigenen Arbeitgeber und es neigt dann dazu, dass der Anteil der Mitarbeiteraktien am gesamten Depot, Portfolio und so weiter, am gesamten Vermögen ziemlich hoch wird. Und dann hast du auf einmal ein Klumpenrisiko. Du hast einfach wahnsinnig viele Aktien dieses einen Unternehmens, das zufälligerweise ein Arbeitgeber ist, im Portfolio, im Depot und dann hast du ein doppeltes Risiko. Du hast nämlich nicht nur das Kursrisiko oder das Aktienrisiko, sondern hängt auch dein Arbeitsplatz dran. Und wenn das halt leider in die falsche Richtung abbiegt, dein Arbeitgeber, dann im Extremfall verlierst du nicht nur deinen Arbeitsplatz, sondern auch noch einen Großteil deines Depots. Also was will ich sagen, wenn das gut gelaufen ist und so weiter und der Anteil zu groß ist, Thema Rebalancing, ja, nach etlichen Jahren, wie auch immer, dann auch die Aktien deines eigenen Arbeitgebers, an die du vielleicht so wahnsinnig glaubst, ja, zumindest zum Teil verkaufen und dreimal darfst du raten, den Erlös breitstreuen, diversifizieren, in deinen ETF umschichten.
Vorteil ist da ja, es gilt ja FIFO, First in, First out. Das heißt, wenn du dann verkaufst, werden die ältesten Aktien zuerst verkauft, dann musst du dir auch wegen den Fristen und so keine Sorgen machen.
Du zahlst da ordentlich Steuer drauf, wenn es gestiegen ist, aber ist halt so, ne? Steuern zahlst du Gott sei Dank immer nur auf Gewinne.
Und die dritte Frage kommt von Janis.xam. Hey Saidi, was spricht dagegen, bis ich zum Beispiel 60 bin, nur in einen Aktien-ETF zu sparen und erst später in Tagesgeld umzuschichten?
Ja gut, also grundsätzlich kann man sagen, es spricht erstmal nichts dagegen, sofern du halt einen Sicherheitspuffer hast. Also vor allen Dingen eine Notgroschen natürlich offensichtlich auf dem Tagesgeldkonto.
Also wir nehmen jetzt mal an, Notgroschen ist da.
Genau. So, würde ich darüber hinaus quasi eine 100% oder dann, weiß ich nicht, 97% Aktienquote oder sowas fahren? Nein, das halte ich für definitiv zu risikoreich, weil die Schwankungen halt dann schon extrem sind. Und wenn man halt dann mal so eine große Krise am Aktienmarkt mitmacht, und man dann sieht, wie das eigene Portfolio-Depot in den Keller geht, da bist du schon froh, wenn du nochmal, ob auf dem Tagesgeld, auf dem Geldmarkt-ETF, Festgeld, whatever, nochmal so einen Sicherheitsbaustein hast, wo du sagst, ich muss mir jetzt nicht die großen Sorgen machen, da liegt noch mal, wirklich ordentlich was. Und andersrum, was ich in der Frage noch reinhöre, ist, es ist aber auch wiederum nicht so, ich glaube, der Fragesteller war 60, dass du jetzt zu Rentenbeginn irre viel auf dem Tagesgeld haben musst. Ne? Sondern du kannst letztendlich dein Verhältnis, das du aus dem Arbeitsleben hast, sagen wir mal, wie ähnlich wie bei mir, 80% Aktien und 20% sicher angelegt, kannst du grundsätzlich, wenn du das verkraftest von den Schwankungen her, auch in die Rente mitnehmen. Viele würden wahrscheinlich sagen, das ist ein bisschen krass, vielleicht muss man ein bisschen abschwächen mit der Zeit. 70-30, 60-40 Aktien zu sicher, das kann man alles machen. Und kann man natürlich darüber machen, dass man sagt, die letzten Jahre hinten raus, da spare ich dann sozusagen tatsächlich nur aufs Tagesgeld, weil ich lasse mein Depot einfach liegen und lasse das wachsen. Das kann man machen.
Also man könnte quasi theoretisch, wenn man sich das absolut zutraut, könnte man auch sagen, du gehst mit einem ganz hohen Sparanteil in Aktien-ETF, bis du 60 bist und wechselst dann zu 100% Sparrate in den Sicherheitsbaustein für 7 Jahre bis zur Rente.
Ja, empfehlen würde ich es nicht. Ja, ich würde sagen, mehr als 80% Aktien, die 20, es wird der Tag kommen, da sind wir irgendwie gefühlt emotional alle froh um unsere 20%, mindestens 20% Sicherheitsbaustein. Aber ja, theoretisch kannst du es machen.
Damit sind wir am Ende dieser Folge mit dieser eindeutigen Antwort. Nicht schlecht.
Mal aus was Neues.
Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und wir freuen uns natürlich, falls dir die Folge gefallen hat, wenn du uns eine gute Bewertung dalässt und auch, wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Genau, danke fürs Weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.